Heute bei True Crime Germany: Marianne Bachmeier erschießt vor Gericht den Mörder ihrer Tochter. Nun steht sie selbst vor Gericht. Es ist der 15.12.2016. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Und heute reden wir über den Fall rund um Marianne Bachmeier. Denn ihr habt dieses Mal gewählt. Wir hatten mehrere Fälle für euch zur Wahl und ihr habt eindeutig für diesen abgestimmt. Ich bin euer Moderator Toni und mit dabei sind Dominik.
Grüßt euch.
Und Christian.
Hallöchen.
Und da würde mich doch direkt mal interessieren, habt ihr denn an der Abstimmung teilgenommen? Und wenn ja, welchen Fall habt ihr denn gewählt?
Ich habe mich tatsächlich auch für den Fall entschieden, muss ich sagen, durch Zufall, weil ich fand den recht interessant und ich war froh, dass auch die Hörer den scheinbar sehr interessant fanden. Ich freue mich auch darüber zu reden, weil es ist ein kontroverses Thema und es ist, denke ich, was sehr, sehr viel, sehr viel Spielraum für verschiedene Meinungen birgt und da bin ich auch sehr gespannt, wie unsere Hörer zu dem Thema stehen.
Also ich habe tatsächlich mit all meinen 4 Twitter-Accounts verschieden abgestimmt.
Okay. Moment, aber da musste er also, trotzdem für einen mehrmals abgestimmt haben.
Ja, auch für diesen tatsächlich. Also es war tatsächlich von denen auch meine Wunschepisode.
Okay, ich habe auch für den abgestimmt. Aber ich erinnere mich gerade nicht mehr, ob ich das eigentlich mit mehreren Accounts gemacht habe. Ich habe nämlich auch so mindestens 4. Also ja, dann ist ja schon mal ganz eindeutig. Also wir wollen auf jeden Fall über diesen Fall reden. Die Hörer wollen eindeutig über diesen Fall reden. Er hat mit 43% vor 2 anderen Fällen gewonnen, die wir sicher auch in der Zukunft noch besprechen werden. Aber ich denke, die müssen wir jetzt an der Stelle dann auch nicht weiter erwähnen. Und wenn ihr nachschauen wollt, was die Abstimmung war und nicht daran teilgenommen habt, dann besucht uns doch mal @truecrime_ger. So, haben wir es direkt am Anfang. Alles klar, wir steigen ein in den Fall von Marianne Bachmeier. Worum geht es denn da?
Also Marianne Bachmeier ist sehr, sehr jung Mutter geworden. Bereits mit 16 Jahren hat sie ihr erstes Kind bekommen, was dann durch ihr Umfeld, sie wurde durch ihr Umfeld dann sehr stark gebrandmarkt dadurch natürlich, mit 16 Mutter geworden. Das ist gerade in einem religiösen, wenn man in einem religiösen Umfeld aufwächst, natürlich sehr schwierig. Sie hat sich dann dazu entschieden, das Kind wegzugeben. 2 Jahre später ist sie allerdings wieder Mutter geworden, mit 18 Jahren. Auch dieses Kind hat sie dann weggegeben. Und ihr drittes Kind hat sie dann auch geplant wegzugeben. Sie hat es aber dann doch behalten. Und um dieses Kind dreht sich auch ein Stück weit der Beginn des Falls. Dieses Kind ist nämlich von einem 35-jährigen Fleischer ermordet worden. Die Vorgeschichte dazu war, sie hat sich mit ihrer Mutter gestritten. Eigentlich sollte die Mutter sie zur Schule bringen. Aber dadurch, dass Marianne Bachmeier im Gastronomiegewerbe tätig war, hat sie wohl irgendwie verschlafen. Das Kind ist dann aus Trotz alleine aus dem Haus gegangen, wollte sich mit ihrer Freundin treffen und lief dann dem Mörder, dem bis dato noch mutmaßlichen Mörder, Klaus Grabowski, in die Arme. Er ist ein bekannter Sexualstraftäter gewesen, der auch vorher schon verurteilt war wegen Kindesmissbrauch, der sich hat kastrieren lassen zuvor und sich dann aber mit offizieller Absegnung auch einer Hormontherapie unterzogen hat, die seinen Sexualtrieb wiederhergestellt hat. Und der hat dieses Kind dann mitgenommen in seine Wohnung und dort hat sich das Ganze so ein bisschen, ist das Ganze so ein bisschen nebulös geworden. Er hat dann später behauptet, sie hätte ihn erpresst, also die 7-jährige Anna hätte ihn quasi um Geld erpresst, um eine D-Mark, und hätte sie ihm gesagt, wenn er ihr die D-Mark nicht gibt, dann wird sie zu ihrer Mutter gehen und wird behaupten, dass er sie sexuell belästigt hätte. Und er hat wohl aus Angst gehandelt, hat dann Angst gehabt, dass er wieder verurteilt wird für ein Verbrechen, was er wohl dann doch gar nicht begangen hat. Und hat dann Anna erdrosselt mit einer Strumpfhose. Er wurde relativ schnell gefasst, also da gibt es keine große Geschichte dazu. Er ist direkt noch am Abend desselben Tages ist er noch gefasst worden. Da hat wohl seine damalige Lebensgefährtin irgendwie Wind von der Sache bekommen und hat einen Hinweis an die Polizei gegeben. Also er wurde auch relativ schnell überführt und hat dann auch bald gestanden. Also da gab es keine große Ermittlungsgeschichte oder irgendwie andere Sachen, die dem vorausgegangen wären. Und noch in der Gerichtsverhandlung, die sich dann zugetragen hat, wurde Klaus Grabowski erschossen, und zwar von Marianne Bachmeier. Und zwar wohl auch aus nächster Nähe, also quasi stand ein gutes Stück von ihm weg, aber es war wirklich wohl so, er hatte sich bis dato noch nicht geäußert und es war der Tag, an dem er erstmals zu Wort kommen sollte, also er war auch noch nicht verurteilt. Und Marianne Grabowski ist mit einer Waffe, mit einer Beretta ins Bachmeier. Gericht gegangen. Marianne Bachmeier, Entschuldigung, ist mit einer Beretta ins Gericht gegangen und hat ihn aus wohl recht naher Distanz, aber wohl auch trotzdem noch so, dass die Experten gesagt haben, ist eine gute Schützenleistung gewesen. Hat 8-mal auf ihn abgefeuert und 6-mal davon getroffen und er war auch sofort tot. Und sie ist dann natürlich noch im Gericht verhaftet worden, logischerweise. Und hat während ihrer Verhandlungsgeschichte, also noch bevor ihr erster Verhandlungstag war, hat sie sich dem Stern anvertraut. Sie saß damals in Untersuchungshaft und durfte dann von einem Sternreporter besucht werden, hat dann ihre komplette Geschichte dort ausgebreitet und ist letzten Endes dann auch verurteilt worden, kurz danach. Man hat dann natürlich überlegt, ist es jetzt Totschlag gewesen? Also hat sie wirklich im Affekt gehandelt, wie sie behauptet hat? Oder war es eine von langer Hand geplante Tat? Da hat viel dafür gesprochen, aber das Gericht hat letzten Endes dann doch entschieden, dass es sich um eine Kurzschlussreaktion gehandelt hat, so wie auch ihre Verteidigung das behauptet hat. Und hat sie dann nur zu 6 Jahren, also nur in Anführungszeichen zu 6 Jahren wegen Totschlags verurteilt. Sie hat dann, glaube ich, auch nur 2 abgesessen und ist danach dann 2 oder 3 Jahre und ist danach dann rausgekommen. Wurde dann freigesetzt, hat dann längere Zeit im Ausland gearbeitet. Sie war in Nigeria als Sterbehelferin tätig, bevor sie dann 1996 an Krebs gestorben ist. Also eine ziemlich traurige Geschichte, aber kurzer Abriss über die Ereignisse, die dann letztlich zu der Geschichte geführt haben, über die wir eigentlich sprechen wollten, nämlich den ersten Fall von Selbstjustiz in einem deutschen Gericht jemals.
Genau. Dazu muss man sagen, dass das jetzt ein bisschen lapidar klang, dass sie halt tatsächlich nur 2 der 3 Jahre absitzen musste, aber es lag tatsächlich daran, dass sie schon in Untersuchungshaft mehrere Suizidversuche gestartet hatte und auch während der richtigen Inhaftierung dann auch noch weitere und deswegen wurde sie dann entlassen, weil man auch nicht weil man nicht davon ausgehen konnte, dass sie noch eine Gefahr darstellt für die Allgemeinheit. Was natürlich dieser Fall zur Folge hatte, war ein enormes Medienecho. Also es führte in ganz Deutschland und sogar über die Bundesgrenzen hinaus zu kontroversen Diskussionen über diesen Fall, weil du ja schon gesagt hast, es war das erste Mal, dass in Deutschland wirklich in einem bekannten Maße Selbstjustiz ausgeübt wurde, seitdem Deutschland auch ein Rechtsstaat ist. Viele Bürger, das gibt da ein paar interessante Dokumente, auch noch bei YouTube kann man sich das angucken, da gibt es ein paar Aussagen aus der Bevölkerung, gab es tatsächlich ziemlich großes Verständnis für diesen Akt der Selbstjustiz. So dieses typische, kennt man ja auch schon, wenn man das meinem Kind antun würde, dann würde ich genauso handeln und endlich hat das mal jemand gemacht, etc. Sie wurde auch von der Presse umjubelt, die Frau Bachmeier. Die Bild-Zeitung hatte sie unter anderem als Rachemutter tituliert und umjubelt. Andere empfanden diese Tat dann wiederum nicht vereinbar mit dem Rechtsstaat. Und was du noch gesagt hattest, war ja diese 250.000 D-Mark, die sie bekommen hat vom Stern dafür, dass sie ihre Geschichte verkauft hat. Das hat sie, glaube ich, tatsächlich gemacht, um halt den Prozess selbst zu finanzieren, weil es ihr finanziell ja auch nicht so gut ging.
Ja, also was mich schon von Anfang an so ein bisschen verwundert hat, war ja, sie hatte eine sehr schwierige Kindheit gehabt. Das war so ein typischer Fall von, sie ist als Kind von ihrem Stiefvater geschlagen worden, sie ist teilweise auch missbraucht worden, sie selbst wurde vergewaltigt, sie hat schon vor ihren Schwangerschaften wohl mehrere Abtreibungen gemacht oder vornehmen lassen. Also es waren auch nicht die einzigen Schwangerschaften, diese 3 Kinder, die sie dann ausgetragen hat. Also da geht ganz, ganz viel voraus und sie hat ja dann in ihrer Geschichte auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie ihr Kind in erster Linie deswegen gerecht hat, weil sie nicht wollte, dass da ein Mann schlecht über sie redet oder ihr Kind schlecht redet, sogar noch nachdem er es umgebracht hat. Also das war wohl so zumindest habe ich das so verstanden, die Hauptantriebsfeder dahinter war eben, dass er eben behauptet hat, dass das Kind, diese 7-jährige Anna, dass sie ihn erpressen wollte. Also er hat ihr quasi böse Absichten unterstellt. Und das war wohl der ausschlaggebende Faktor für Marianne Bachmeier, dass sie dann gesagt hat, ich nehme die Justiz in meine eigenen Hände und ich überlasse es nicht dem Gericht, Urteil zu sprechen, sondern ich mache das selber. Und es ist ja wirklich nie klar geworden. Viele haben behauptet, sie hätte das bewusst geplant von langer Hand. Sie hätte trainiert, sie hätte Schießen trainiert im Keller. Sie hätte sich auch selbst wohl öfters dann später noch dazu geäußert. In Talkshows hat sie auch dann Andeutungen gemacht, dass das eben nicht im Affekt passiert ist. Das war aber auch noch irgendwann in den 90ern, als sie dann schon aus dem Gefängnis wieder draußen war. Und das fand ich so, ich fand es so schwierig, das zu beurteilen. Jemand, der schon Abtreibungen hinter sich hat, der Kinder bereits zu Pflegeeltern gegeben hat und der dann aber beteuert, okay, dieses Kind habe ich wirklich geliebt. Das war wirklich schlimm und wichtig und man hat ihr halt unterstellt, sie hat quasi diesen Mord verübt aus dem eigenen schlechten Gewissen heraus, um sich selbst zu beweisen, du hast dieses Kind geliebt. Und das finde ich schon irgendwo, ist eine schwierige Sache, sich darüber überhaupt ein Urteil zu bilden.
Also ich finde es schon plausibel, dass sie das Argument gebracht hat, dass diese schlechte Nachrede, die dieser Herr Grabowski da schon angebracht hatte, zu Beginn der Verhandlung, ich finde es nachvollziehbar. Ich meine, dein Kind ist getötet worden von einem Mann und der redet dann einem Kind auch noch schlecht nach, deinem Kind schlecht nach, dass die Mutter da nicht ganz glücklich drüber war und dass die das ja auch eine gewisse Wut und ein gewisser Zorn entfacht wurde, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, finde ich. Aber wie du auch schon gesagt hast, also es gibt ja halt auch diese Aussagen, dass sie halt in ihrem Keller Schießübungen etc. gemacht hat und sie aus dem Affekt heraus handeln, ist für mich auch schwierig, wenn man sagt, ich gehe morgens mit der Waffe in den Gerichtssaal, finde ich auch nicht, ob man davon noch Affekt sprechen kann. Sie hat sie ja bewusst mitgenommen, die Waffe, und nicht ohne Grund. Also für mich ist aus dem Affekt handeln, wenn sie jetzt an die Gurgel gegangen wäre und versucht hätte, ihn zu erwürgen spontan im Gerichtssaal, das wäre aus dem Affekt. Aber mit einer Waffe da schon hinzukommen, weiß ich nicht, ob das nicht wirklich doch eher für diese geplante Sache spricht.
Ja, ich denke auch, dass das eher geplant war. Also ich glaube da nicht wirklich an eine Tat aus dem Affekt heraus. Ich glaube, sie hatte ja gesagt, dass sie Waffe zur Selbstverteidigung dabei hatte, aber das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, finde ich. Also selbst wenn sie vielleicht in irgendeiner Weise Angst hatte, nach draußen zu gehen, was man ja vielleicht nachvollziehen kann, aber einfach mit einer Schusswaffe in einen Gerichtssaal zu marschieren. Und ich frage mich, ich war noch nicht oft in Gerichtssälen, aber wie genau wird man da eigentlich untersucht, bevor man so einen Gerichtssaal betritt? Also ich weiß, dass ich in der Schulzeit mal mit einer Klasse eine Gerichtsverhandlung besucht habe. Es war tatsächlich auch ein Mordfall und da gab es jetzt natürlich überhaupt keine Sicherheitseinschränkungen oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, es gab nicht mal besonders viele Sicherheitsbeauftragte, die da im Gerichtssaal anwesend waren. Also scheint es ja wirklich nicht so schwer zu sein.
Ich kenne es mittlerweile so, dass es, also an sich so wie du, es wird da jetzt keiner großartig, also wahrscheinlich gibt es, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Bandidos oder Hells Angels Verhandlungen da oder sowas gibt, dann werden da bestimmt auch die Taschen kontrolliert und die Jacken etc. Aber jetzt als normale Zuschauer bei einer normalen Gerichtsverhandlung, ich war jetzt hauptsächlich im Verwaltungsgericht und so in Sachen bei, wirst du nicht nochmal persönlich kontrolliert. Aber es ist teilweise so, dass die größeren Gerichte, zumindest kann ich für die nur sprechen, dass da auch teilweise diese Metalldetektoren, die du auch beim Flughafen kennst, dass du da einmal durchgehst und entweder hast du was dabei oder nicht, aber es wird schon irgendwie kontrolliert. Aber ich glaube, bei den kleineren Gerichten wahrscheinlich eher nicht, wenn es jetzt also um irgendwelche Arbeitsgerichte oder Sozialgerichte oder sowas geht.
Also ich war vor kurzem zweimal vor Gericht, also nur als Besucher. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe immer diverse Essensutensilien dabei. Und ich war in Heidelberg einmal, das war auch das Arbeitsgericht tatsächlich, da war keinerlei Kontrolle, aber auch da wurde normalerweise eigentlich kontrolliert, also selbst beim Arbeitsgericht. Und dann war ich in Frankfurt und in Frankfurt haben sie mir tatsächlich die Gabel abgenommen. Da habe ich so einen Coupon bekommen und den musste ich dann wieder mitnehmen und habe die dann quasi, als ich das Gericht wieder verlassen habe, habe ich die Gabel wieder bekommen. Und du musstest wirklich auch durch einen Metalldetektor, dein Rucksack wurde durchleuchtet, also die haben da schon, obwohl es nur in Anführungszeichen das Arbeitsgericht war und kein, hat sich jetzt nicht um Mordprozess oder irgendwas gehandelt, aber selbst da wurde schon genau kontrolliert. Ich glaube auch, es hängt zum einen davon ab, wie brisant die Fälle sind und um was es sich handelt. Und zum anderen, wie groß das Gericht ist. Und ich glaube auch schon in größeren Städten wird das schon auch bei kleineren, in den kleineren Bereichen oder in den Bereichen, wo es jetzt nicht so heftig zugeht, wird da trotzdem schon drauf geachtet, dass da niemand Waffen oder irgendwas mit reinschmuggelt. Die Frage ist halt, ob es damals in der damaligen Zeit schon so war, weil es gab ja bis dato noch nichts. Ich glaube, das war noch so eine Zeit, wo die Leute halt auch einfach gedacht haben, okay, niemand wird so dumm in Anführungszeichen sein, eine Waffe in ein Gericht mitzunehmen, wo es vor Polizei in der Regel wimmelt. Von daher ist es Quatsch, das zu kontrollieren. Und kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch ein Anstoß dafür war, zu sagen, wir machen uns mal Gedanken über die Sicherheitsvorkehrungen vor Gericht, also auch über die Kontrollen der Menschen, denen wir da Zutritt gewähren.
Bevor man natürlich in diese Diskussion einsteigen muss, müsste man vielleicht tatsächlich kurz den Begriff, um den es heute geht, um Selbstjustiz vielleicht tatsächlich ein bisschen einschränken, weil da ja auch immer so ein paar Geschichten rumgesponnen werden, was das eigentlich ist und was nicht. Ich habe da tatsächlich nochmal nachgeguckt vor ein paar Tagen und es geht da zum Beispiel natürlich nicht darum, wenn jemand aus Notwehr handelt oder aus einem Notstand oder zur Selbsthilfe. Das fällt natürlich nicht unter den Begriff Selbstjustiz. Es geht also wirklich auch nicht um Dinge, die ja gerade aktuell häufig in den Medien besprochen werden, zum Beispiel über eine Bürgerwehr. Das hat auch in dem Sinne nichts mit Selbstjustiz zu tun. Tatsächlich geht es bei Selbstjustiz um einen Einzelfall, wo ein Einzelner quasi selbst, wie sagt man, Selbstjustiz anwendet. Also es ist zum Beispiel eine Bürgerwehr gehört halt nicht dazu. Ein Einzelner spricht halt selbst das Recht aus für sich, wie er es hält und urteilt danach sozusagen. Also wir sprechen jetzt nicht von Notwehr und auch nicht von Bürgerwehr etc. Das ist tatsächlich ein juristisch recht eng gefasster Begriff.
Wir können ja auch nochmal differenzieren zwischen Mord und Totschlag. Ich meine, es ist eigentlich irgendwo klar, die Unterscheidung. Mord ist in dem Sinne eben vorsätzlich, Totschlag aus dem Affekt heraus. Aber ich finde die Grenzen zwischen den beiden Begriffen manchmal etwas schwammig. Also ich würde sagen,
Ja.
egal aus welchem Grund sie in dem Moment jetzt auf ihn geschossen hat, in beiden Fällen würde ich eigentlich von Mord reden. Also Totschlag ist tatsächlich das, was man in den meisten Fällen dann eher bei Notwehr anwendet. Und jetzt nicht
Den Begriff.
unbedingt, also in dem Fall war es ja eindeutig keine Notwehr.
Ja, den Begriff verwendet im normalen Sprachgebrauch ja auch so gut wie niemand. Also Mord ist in der Regel Mord, egal ob das jetzt mit Vorsatz war oder nicht. Die juristische Definition steht da meistens außen vor, wenn sich jetzt zwei normale Bürger unterhalten darüber, dass jemand durch die Hand eines anderen zu Tode gekommen ist, dann geht es da in der Regel um Mord und eben nicht um Totschlag oder da wird nicht nachgefragt, war das jetzt vorsätzlich oder war das jetzt aus dem Affekt raus. Aber was ich halt interessant finde auch an dem Fall, man muss sich ja verdeutlichen, dass diese ganze Geschichte, die in dem Stern erschienen ist, das waren 9 Teile und diese 9 Teile haben ja nahezu das komplette Vorleben und das komplette Privatleben von Marianne Bachmeier abgebildet und quasi auch Infos enthalten, die der Polizei und dem Gericht ja so noch nicht bekannt waren. Also da konnte quasi auch der Richter, konnte sich diese Sternausgaben holen und konnte dann da drin nachlesen, wie sich die Person selbst darstellt, über die er in Kürze Recht sprechen wird. Und sowas ist natürlich schwierig, gerade in puncto Befangenheit, wenn du von Medien und natürlich auch von der öffentlichen Meinung, Chris hat es ja angesprochen, dass viele Leute eben ihre Unterstützung bekundet haben und gesagt hätten, sie hätten genauso gehandelt und sie können absolut verstehen, dass eine Mutter den Mörder ihres Kindes umbringt und die Justiz quasi in die eigenen Hände nimmt.
Die
Und
Leute haben teilweise sogar die Prozesskosten übernommen, also das normale Volk, die Frau Bachmeier unterstützt haben. Die haben teilweise Geld gespendet, um diesen Prozess zu finanzieren, um ihr zu helfen.
ja, und sowas macht ja auch deutlich, es gibt ja dann eine gewisse Erwartungshaltung. Ich glaube auch, dass die Leute, die sie unterstützt haben, also das war der überwiegende Anteil, die Leute, die es kritisch gesehen haben, waren wohl eher in der Minderheit im Vergleich. Und dann ist es natürlich auch schwierig für ein Gericht, dann objektiv und sachlich zu handeln, wenn schon von vornherein eine öffentliche Meinung feststeht und man der ja auch irgendwie noch ein Stück weit Rechnung tragen möchte oder unterbewusst versucht, danach zu handeln. Es dürfte ja eigentlich dem Gericht egal oder müsste ja eigentlich dem Gericht egal sein, was die Öffentlichkeit über den Fall denkt. Wenn das Gericht entscheidet, was Recht ist, dann muss es auch dahinter stehen und dann darf sich das Gericht eigentlich nicht von der öffentlichen Meinung beeinflussen lassen. Und ich glaube, genau das ist hier passiert, eben weil für mich auch relativ eindeutig war, dass sie eben nicht im Affekt gehandelt hat und trotzdem wurde vor Gericht entschieden, es hat sich um eine Tat aus dem Affekt gehandelt. Es war kein vorsätzlicher Mord und deswegen ist die Strafe entsprechend milder ausgefallen. Aber
Die Frage ist halt, ob das nicht auch dadurch zustande gekommen ist, weil über sowas noch nie recht gesprochen wurde in Deutschland, über so eine Situation. Ich kann mir dadurch vorstellen, dass so ein Gericht damit natürlich auch erstmal überfordert, will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt halt keinen Präzedenzfall oder sowas dafür.
ich fand es auch schwierig, weil ja also es gibt ja Augenzeugen, die dabei waren. Es gibt ja Leute vor Gericht, die auch Man findet es auch auf YouTube, wenn man danach guckt, die sich dann auch zu Wort melden und die darüber berichten, wie sie es erlebt haben. Und da kommen auch wieder komplett unterschiedliche Aussagen. Eigentlich sollte man ja meinen, wer sowas mitbekommt, dem brennt sich das irgendwie ein. Aber da scheint es trotzdem wieder komplett unterschiedliche Wahrnehmungen gegeben zu haben. Eine Person hat zum Beispiel behauptet, sie hätte gesehen, wie Marianne Bachmeier, nachdem sie gefeuert hat, die Waffe noch in der Hand hält und wäre auf ihn zugelaufen. Und dann wäre ein Polizist gekommen und hätte ihr die Waffe aus der Hand geschlagen. Eine andere Person hat wieder behauptet, dass Marianne Bachmeier die Schüsse abgegeben hat und direkt danach, quasi um eben zu signalisieren, von mir geht jetzt keine Gefahr mehr aus, selbst die Waffe so quasi über den Boden geschlittert hat auf einen Polizisten zu, um sich damit zu ergeben. Also auch hier ist wieder schwierig, weil man komplett unterschiedliche Aussagen bekommt von Leuten, die eigentlich dasselbe gesehen haben.
Was ich mich die ganze Zeit, oder die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, und die stelle ich mir auch bis heute, weil das Thema ja generell jetzt nicht nur auf diesen Fall bezogen halt sehr interessant ist, wie kommt es dazu, dass die Masse der Bevölkerung auf der Seite von Frau Bachmeier steht und diesen Vorgang dieser Selbstjustiz eigentlich unterstützend gegenübersteht? Das ist so eine Frage, die welche Gründe kannst du dafür geben? Und da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und das ist ja so eine Sache, dass dieses Thema hauptsächlich, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, immer im Zusammenhang mit Sexualdelikten oder mit Gewalt und Verbrechen an Kindern zustande kommt. Ja. Es ist jetzt nie irgendwie, dass da einer sagt, oh, der hat eine Bank überfallen, schießt ihn über den Haufen oder sowas. Das bezieht sich eigentlich immer auf Taten, die auf Kinder aus sind oder generell auf Sexualverbrechen, falls euch das aufgefallen ist mal.
Ist auch so, ja, sehe ich genauso. Für mich ist halt, also Kinder sind halt in der normalen Öffentlichkeitsmeinung die Versinnbildlichung von Reinheit und von Unschuld. Und ein Kindesmord, also ein Mord an einem Menschen, der quasi noch sein komplettes Leben vor sich hat, der quasi noch so gut wie nichts erlebt hat von dem, was das Leben lebenswert macht, sowas wird als ungleich schlimmer eingestuft. Ich verstehe auch die Leute, die dann wirklich sagen, ich hätte den auch umgebracht, ich hätte genauso gehandelt. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, dass solche Aussagen getroffen werden, aber ich kann ein Stück weit nachvollziehen, woher die Motivation kommt, sowas zu sagen. Weil einfach Kinder...
Aber ich kann das so schneiden, dass es so klingt.
Das ist mir bewusst. Das wirst du aber nicht tun. Nein aber wirklich, Kinder sind einfach... ist einfach eine komplett andere Liga. Man kennt es ja auch, selbst die härtesten Verbrecher... Es wird ja auch immer berichtet von Leuten, die im Gefängnis waren. Kindermörder oder Kindesmisshandler sind im Gefängnis die unterste Schicht. Und die werden als allererstes erstmal verprügelt. Die haben keinerlei Rechte mehr im Gefängnis. Die haben alles verwirkt, was sie vielleicht irgendwann noch als normale, in Anführungszeichen, Mörder gehabt hätten. Irgendwelche Privilegien. Und die werden wirklich komplett niedergemacht. Und das zeigt einfach auch, also für mich zeigt es auch, dass selbst unter Mördern und unter Verbrechern, ja, und teilweise auch härtesten Straftätern der Kindesmord oder die Kindesmisshandlung als schlimmstes Verbrechen überhaupt
gilt. Wobei das auch immer das so, das ist so ein das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber im Prinzip ist das auch immer so eine Form von so Selbstgerechtigkeit und so Verbrecherehre und Verbrecherromantik und all diesen Sachen. Ja. So, da kann jemand im Gefängnis sitzen, der hat vielleicht 8 Menschen in einem Restaurant erschossen und er erhebt sich trotzdem über jemanden, der halt ein Kind ermordet hat, einfach weil er sich selbst... Also ich finde, das ist... natürlich zeigt das irgendwo, dass... das stimmt, also das kennt man ja auch, diese Geschichte, dass wenn so ein Kindesmörder oder Vergewaltiger in ein Gefängnis kommt, dass der oft nicht so lange Lebenserwartung hat. Aber... das hat eben auch verschiedene Aspekte, warum das so ist. Nämlich, dass sich dann andere Verbrecher dann gern da noch mal drüber heben.
Ja. Aber wenn dem so ist, dass es dort den Leuten, die Sexualverbrechen oder Verbrechen an Kindern begangen haben, dass es denen dort schlecht geht, dass sie dort vom Rang ganz unten stehen, ist es dann nicht für den tatsächlichen Täter eher eine Erleichterung, wenn die Frau Bachmeier ihn im Gerichtssaal erschießt? Bei dem, was ihm angeblich bevorstehen würde, das ist ja eigentlich unlogisch. Da müsste man ja dem eigentlich die Haftstrafe gönnen und nicht diese Selbstjustiz. Weil das macht ihm ja letztendlich sein Leben dann eher einfacher, indem er es dann nicht antreten muss.
Ich glaube, also ich kenne mich jetzt auch, so Gefängnisse sind auch so ein Bereich, die ich immer sehr interessant finde. Und da weiß ich lange nicht alle Aspekte. Aber ich habe immer so das Gefühl, gerade deutsche Gefängnisse sind nochmal ein bisschen was anderes. Also viele der Geschichten, die man so hört, auch über Gangbildung und sowas, das, was das typisch in amerikanischen Gefängnissen stattfindet. Und auch da gibt's ja dann nochmal ganz spezielle Gefängnisse, die einfach bekannt dafür sind, dass man niedrige Lebenserwartungen hat. Ich weiß nicht, wie oft sowas in einem deutschen Gefängnis vorkommt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das alles vielleicht etwas geordneter ist, dass sich solche Gerüchte vielleicht auch nicht so schnell rumsprechen oder nicht sofort der nächste Zellennachbar weiß, wer was gemacht hat. Dass es vielleicht eben nicht so diese Gangbildung gibt, dass dann auf einmal so eine Gruppe von Menschen, von Häftlingen sich zusammentut und dann auf einen einprügelt oder einsticht. Kann natürlich ganz anders sein im Gefängnis, aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen anders.
Was ja denn tatsächlich auch wieder ein Argument wieder, also es ist immer schwierig jetzt zu sagen, Argument pro Selbstjustiz, aber ein Argument, was für die Befürworter aus deren Sicht vielleicht sprechen könnte, ist, dass es halt vielleicht in Deutschland den Verurteilten im Gefängnis mittlerweile einfach auch zu gut geht, dass man sagt, das ist für jemanden, der ein Kind umgebracht hat, eine Haftstrafe, was ist das? Der hat dort einen Fernseher, der kriegt dort dreimal am Tag sein Essen, kann draußen spazieren gehen, kann arbeiten etc. Ist das eine gerechte Strafe für jemanden, der ein junges Leben ausgelöscht hat? Wäre jetzt vielleicht ein Argument für diese Befürworterseite.
Also ich glaube einfach, in dem speziellen Fall war es einfach das fehlende Vertrauen in die Justiz. Weil ich glaube, viele Menschen haben einfach gedacht, okay, der Mensch hat jetzt ein Kind umgebracht, aber der verschwindet für maximal ein paar Jahre von der Bildfläche. Man hat ja auch vorher schon, man hatte ja den Präzedenzfall in diesem Klaus Grabowski. Der Mensch hatte vorher schon zweimal oder ist vorher schon zweimal sexualstraftechnisch in Erscheinung getreten, hatte sogar aus eigener Motivation heraus seine eigene Kastration angeordnet und sich dann aber wieder wohl umentschieden und eine Hormontherapie gemacht, damit er wieder Sexualität in irgendeiner Form ausleben kann. Und ich glaube, auch das ist so ein Faktor, wo man sich dann fragt, wenn der Mensch doch schon wusste, was er für Neigungen hat und sich wohl auch selbst schon dazu bekannt hat und gesagt hat, ich will nicht mehr zum Täter werden, und diesen mit Sicherheit schweren Schritt der Kastration dann gegangen ist, warum wendet er sich dann nochmal und lässt sich dann hormonell therapieren, damit er wieder Sexualität empfindet und was ja dann auch für ihn im Bewusstsein der Leute dann letzten Endes wieder dazu geführt hat, dass wieder ein Kind gestorben ist. Wenn er diesen Trieb nicht gehabt hätte, warum hätte er das Kind dann mitnehmen sollen? Das macht ja keinen Sinn. Warum nehme ich ein Kind mit in meine Wohnung? Also das sind, glaube ich, auch alles so Sachen und die Angst der Menschen, dass dieser Mann dann wieder in ein paar Jahren aus dem Gefängnis rauskommt und vielleicht nochmal zum Mörder wird, hat ein Stück weit Verständnis geweckt für die Tat der Mutter, so nach dem Motto, wenn die Gerichte nicht in der Lage sind, unsere Kinder zu schützen, dann müssen wir die Kinder selber schützen, indem wir die Täter unschädlich machen.
Ja, aber ich habe so ein bisschen, das ist auch mein größtes Problem eigentlich mit diesem Fall, die Tatsache, dass der Täter bereits vor Gericht saß. Es ist nicht so, dass er freigesprochen wurde und sie ihn dann selbst gerichtet hat oder irgendwas in der Richtung, sondern er saß schon vor Gericht. Ich glaube, er hat vorher auch noch keinen Mord begangen. Das heißt, es war das erste Mal, dass er für einen Mord verurteilt wurde, und ich denke, da kann man stark davon ausgehen, dass er sehr, sehr lange Zeit ins Gefängnis gewandert wäre, vermutlich lebenslang. Und ich verstehe nicht unbedingt, also ich verstehe natürlich diesen Aspekt, dass man sagt, ja, der ist schon zweimal tätig geworden und hat es wieder getan. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, waren es eben in den anderen beiden Fällen noch keine Morde, und so hatte man noch nicht unbedingt diesen Fall, dass man jetzt sagen konnte, nee, der kommt immer wieder frei, sondern es war eigentlich schon zu erwarten, dass er gerade, weil er das schon zweimal getan hat und jetzt noch ein Mord dazu kam, dass man gerade davon ausgehen kann, dass er nicht nochmal freikommt.
Das ist ja auch gerade dieses Stereotypische, was man dann auch immer in diesem Zusammenhang hört, immer dann so, ich spreche jetzt mal in Anführungszeichen, dann müssen sie dem die Eier abschneiden oder sowas. Das hört man ja auch immer auch aus so einem gewissen politischen Spektrum, und da bewegt man sich ja dann halt immer. Das ist halt so ein schwieriges Thema, was ja auch generell verpönt ist. Du hast halt so diese auch Selbstjustiz, und gleichzeitig auch immer, finde ich, schwebt da im Raum auch immer die Todesstrafe mit. Das ist ja auch immer so ein Totschlagargument. Kinderschänder, da geht nur Todesstrafe, schneidet denen die Eier ab, hängt die auf, was auch immer. Und das ist halt so, das erinnert halt an gewisse auch historische Begebenheiten und politische Begebenheiten. Und da bewegt man sich auch immer sehr schnell auf gefährlichen Faden, finde ich, wenn man über sowas redet.
Ja, es ist halt ein schwieriges Thema, weil ich meine, wo beginnt der Opferschutz und wo beginnt die Fürsorge für die potenziellen Täter? Wenn jemand Täter geworden ist, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte meines Erachtens. Aber wie kann ich Menschen helfen, die diese Neigungen an sich spüren und die sagen, ich will nicht zum Täter werden, ich möchte Hilfe, ich möchte jemanden, der mir dabei hilft, diese Neigungen in den Griff zu bekommen, damit ich eben nicht irgendwann ein Kind missbrauche oder sogar töte. Und diese Grundsatzdiskussion, wo beginne ich damit, die Opfer zu schützen, Ist der Opferschutz in dem Moment wichtiger anzusiedeln als die Therapierung oder die Hilfe an den Menschen, die vielleicht wirklich potenzielle Täter wären, aber eben noch nicht in Erscheinung getreten sind und die von sich aus dieses Stigma auf sich nehmen, um zu sagen, okay, ich oute mich jetzt quasi als jemand, der solche Neigungen hat, damit ich Hilfe bekomme. Es ist extrem schwierig.
Aber das ist ja gerade auch, das ist ja auch ein Problem bei dieser Selbstjustiz, dass du halt jemand, der das sich eingesteht und der es vielleicht auch nach außen hin eingesteht und sich Hilfe sucht. Es gibt ja mittlerweile auch, ich weiß zum Beispiel bei uns in der U-Bahn ist auch immer eine Werbung, werde nicht zum Täter.de, da kannst du dich dann melden oder irgendwie sowas, etc. Aber dass du denn trotzdem halt dieses Stigmata auf dich nehmen musst, weil halt die Bevölkerung weiß, okay, der hat zwar nie was gemacht, aber der könnte das machen. Und dann hast du automatisch wieder das ist, könnte den Falschen treffen, auch bei dieser Selbstjustizsache. Vielleicht hätte sich ja zum Beispiel auch bei Herrn Grabowski, wie heißt der? Doch, Grabowski war sein Name, ne?
Ja.
Herausgestellt, dass er vielleicht unschuldig war oder sowas im Laufe der weiteren Verhandlungen, nur mal als Beispiel theoretisch, dann hätte sie jemand Unschuldiges umgebracht. Das ist halt, du bekommst halt einen Stempel aufgedrückt und gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht der Norm entsprechen, die die Bevölkerung so gerne sieht, dass der zum Beispiel eventuell, auch wieder ein bisschen übertrieben ausgelegt, aber zum Beispiel homosexuell ist etc., die werden ja auch immer in diese Kinderschänder-Ecke sehr oft gedrängt und dass dort halt der Bürger denkt, ja, dem traue ich das zu und dem machen wir jetzt kalt. So, das ist ja ein Hauptproblem, gerade bei diesem Thema Selbstjustiz, dass du ja auch einfach da den Falschen treffen kannst. Du hast da ja eine Fehlerquote, du triffst ja nicht automatisch den Richtigen, wenn jemand da Selbstjustiz ausübt. Ich meine, wie viele Leute, ich weiß nicht, wir hatten ja auch jetzt vor kurzem wieder im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess, den Fall mit Peggy, mit dem Mädchen. Und da wurde ja damals auch der gehandicapte Ulvi, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, Ulvi K. oder so, der hat ja auch mit sein Geständnis abgegeben und so weiter. Und der wird dann auch stigmatisiert. Für den ist der dann der Täter. Und gerade so eine Leute, die selber sich nicht helfen können, weil sie ja zum Beispiel körperlich oder geistig schwächer sind als andere, die sind dann ein potenzielles Opfer von Selbstjustiz, obwohl sie vielleicht nichts getan haben. Aber sie sind halt potenzielle Täter immer. Und das ist halt das, was du eben gesagt hast, Dominik, finde ich da auch immer schwierig.
Du hast schon gerade einen interessanten Punkt angesprochen, weil ich fand auch, einer der interessanten Punkte an dem Fall war, dass von einer, ich glaube, es war eine Gerichtsreporterin oder sowas in der Diskussion behauptet wurde, dass sich das Interesse der Öffentlichkeit niemals so stark ausgeprägt hätte, wenn es sich bei Marianne Bachmeier nicht um eine recht attraktive Frau gehandelt hätte. Ich fand das einen ganz interessanten Aspekt, zu sagen, die Leute hätten sich da wesentlich weniger dafür interessiert, wenn die jetzt hässlich gewesen wäre oder irgendwie bucklig oder so. Seht ihr das auch so? Sagt ihr auch, das ist ein Faktor in der Interessenbildung, ob die Person wirklich noch auch noch optisch ansprechend ist oder sagt ihr
Ja, na
das?
klar. Du hast ja das, da gibt es auch wieder das perfekte Beispiel. Das ist ja auch immer, wie medienwirksam du das umsetzen kannst. Hier hatte ich ja vorhin gesagt, wie wurde sie genannt? Die Rachemutter. Und da fällt mir auch immer halt dieses Beispiel mit Amanda Knox ein. Wie wurde sie immer genannt? Der Engel mit den
Der
blauen
Engel
Augen oder Rach?
mit den Eisaugen oder so haben, ja.
Sowas verkauft sich immer. Ein bestes Beispiel ist doch, guck, ich weiß, niemand liest sie, aber es gibt halt de facto zum Beispiel bei der Bild-Zeitung. Die wiederholen dauernd Artikel und auch gerade in ihrem Online-Portal Artikel über irgendwelche Lehrerinnen, Sexlehrerinnen in den USA, wo irgendwelche 25-jährigen, 30-jährigen hübschen Lehrerinnen irgendwelche minderjährigen Jungs verführen, etc. Sowas hat ein großes Medienecho. Wenn da, oh, das ist eine hübsche Blondine und so weiter. Und hier ist es ja auch wieder das Beispiel, die Frau sieht da nicht unattraktiv aus, die kann man halt verkaufen in der Presse. Und die Frage ist halt, ob es in der Bevölkerung. Das Interesse weiß ich nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte, aber die Medien machen halt auch das Interesse bei der Bevölkerung erst aus. Und das heißt, wenn die jetzt vielleicht, sag ich mal, nicht jetzt die ansehnlichste Frau gewesen wäre, die Frau Bachmeier, ob die Presse da überhaupt so drauf eingegangen wäre und dadurch dann letztendlich auch erst das Interesse in der Bevölkerung geweckt worden wäre.
Ich glaube schon in dem Fall. Also reden wir jetzt, wir reden schon nach dem Fall der Selbstjustiz, ja, also nachdem sie den Täter erschossen hat, weil
Ja,
das,
klar.
ich denke, in dem Fall kann man wirklich sagen, also natürlich in den meisten Fällen stimmen all diese Argumente für die Medienwirksamkeit, aber ich glaube, der Fall hätte so oder so gezündet. Weil das ist einfach, wir haben es ja heute schon mehrmals gesagt, das ist etwas, das man nicht jeden Tag sieht. dass seine Mutter einen Täter im Gerichtssaal erschießt. Und ich glaube, da hätte ihr Aussehen letztendlich keine Rolle gespielt. Ich glaube, die Aufmerksamkeit hätte dieser Fall so oder so bekommen. Schon aus dem Interesse heraus tatsächlich, wie es letztendlich für sie ausgeht. Aber auch allein einfach der Fakt, selbst wenn man gegen sie ist, ob man für sie ist, einfach die Tatsache, dass sie eine Pistole in den Gerichtssaal genommen hat und jemanden erschossen. Ich glaube, diese Geschichte würde in jedem, in jeder Körperform, Aussehen, in jeder Situation, in jeder Stadt, überall immer ziehen und funktionieren.
Ich würd gerne mal kurz noch einen anderen Fall hier mit reinbringen, auch der Selbstjustiz, der tatsächlich ein bisschen aktueller ist und der auch eine ganz andere Wendung genommen hat. Ich weiß jetzt leider nicht genau mehr den Namen und so, aber den Hergang der ganzen Sache, den kann ich noch schildern. Da ging es auch darum, dass irgendwie vor 30 Jahren oder so mal irgendein Kind ermordet wurde oder sowas und der Vater des Opfers wusste die ganze Zeit, wer der Täter ist, aber das Gericht oder die Polizei etc., die wollten nichts machen. Und er wusste aber, dass wenn der Täter kam wohl irgendwie aus Frankreich ursprünglich.
Achso, du meinst Täter, André Bamberski, den Fall.
Ja, genau, du kannst es dann vielleicht noch ein bisschen besser ausführen. Und da ist es ja dann am Ende so gewesen, dass der Vater des Opfers den Täter von damals entführen lassen hat und vor ein französisches Gericht hat stellen lassen und der dann tatsächlich verurteilt wurde, was in Deutschland nicht passiert worden wäre. Und das ist letztendlich auch Selbstjustiz, aber letztendlich dann mit einer tatsächlichen justiziellen Rechtsprechung am Ende.
Ja.
Finde ich auch interessant.
Und für ihn, die Konsequenz war für ihn eine einjährige Bewährungsstrafe. Also er ist sogar ziemlich glimpflich davon gekommen. Also ich finde auch, das ist ein ziemlich interessanter Fall nochmal von Selbstjustiz, die nicht tödlich geendet ist, sondern wo ich wirklich dahinter steigen könnte und sagen würde, okay, das ist,
das ist die cleverste Variante davon.
Ja, ja. Genau. Zu unserem Fall, bei diesem Marianne Bachmeier-Fall oder allgemein auch, was das hier angeht, ihr hattet ja von am Anfang schon gesagt, dass gerade Fälle mit Kindern und mit Vergewaltigung oft oder häufiger in Selbstjustiz enden als andere Fälle. Ich denke, der Grund dafür hier ist, dass man wesentlich eindeutiger davon ausgeht, dass der Täter tatsächlich schuldig ist und nicht das Opfer in irgendeiner Weise Mitschuld trägt. Also bei Kindern geht man ja doch sehr selten davon aus. Und das ist ja die Geschichte, die er hier vor Gericht verkaufen wollte, dass das Kind ihn quasi schon dazu, nicht genötigt, aber das Kind der Auslöser dafür war, dass er es letztendlich ermorden musste, damit er eben nicht nochmal eine weitere Tat angehängt bekommt. Und ich denke, das ist der Fall, warum solche Fälle mit Kindern oft zu Selbstjustiz führen, weil hier jeder davon ausgehen kann, dass der Täter tatsächlich der Täter ist. Natürlich kann es Fälle geben, in dem vielleicht jemand ganz anderes der Täter war. Wir hatten solche Sachen schon beim Vampir, glaube ich, wo dann andere einfach für seine Morde verurteilt wurden. Aber wenn man wie hier schon ein Geständnis hat, dann denke ich, kann man ziemlich schnell darauf schließen, dass der Mörder ganz allein daran schuld war. Und ich denke, deswegen führt das wesentlich schneller zu Selbstjustiz, weil eben dieser Restzweifel nicht da war. Hat er vielleicht einen Grund dafür gehabt oder hat er in Notwehr gehandelt oder irgendwas anderes? Das kann man bei Kindern so gut wie immer ausschließen. Das kann man bei Vergewaltigungen fast immer ausschließen. Und ich denke, das ist der Grund, warum das dann doch häufiger in Selbstjustiz mündet als andere Fälle. Und ich denke, das ist hier wahrscheinlich auch der Grund, warum nach so einem Fall von Selbstjustiz dann die Bevölkerung eher auf der Seite der Mutter war. Weil eben jeder davon ausgehen konnte, dass er es verdient hat oder jeder davon ausgegangen ist, dass es so ist.
Es gibt tatsächlich auch, obwohl wir ja hier von einem ganz klaren Fall gegen den Rechtsstaat sprechen, habe ich noch einen interessanten Artikel gelesen gestern von Alice Schwarzer tatsächlich aus der Emma. Und zwar keinen aktuellen Artikel, sondern tatsächlich einen kurz, ich glaube, während der Gerichtsverhandlung von Marianne Bachmeier. Und da hat sie tatsächlich auch gefragt, ob diese Tat von Frau Bachmeier nicht letztendlich einfach nur die Empörung ist, die eigentlich auch zulässig sein müsste oder diese Art von Gegenwehr, weil sich das Opfer zum Beispiel damals nicht wehren konnte. Und ob, ob das Opfer nicht einfach dieses Recht auf Einseitigkeit hat. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Natürlich ist in dem Artikel nachher, eigentlich ging es dann wieder um Männerhass in dem Artikel am Ende, aber fand ich auch ganz interessant. Was aber auch interessant war, fand ich, das ist nochmal ein Zitat, kein ganzes Zitat, ich habe das aus dem Zusammenhang gerissen, aber da gab es einen Journalist aus Hamburg, der hieß Herr Weilershaus, und dessen Tochter wurde zum Beispiel auch mal Opfer einer Vergewaltigung und eines Mordes. Und er hat zum Beispiel genauer gesagt, dass er dieses Handeln von der Frau Bachmeier nicht nachvollziehen kann. Er hat zum Beispiel keinen Hass und auch nie den Gedanken an irgendwelche Rache verschwendet. Er hat gesagt, dass das, was dabei rauskommt, der Täter und die Tat, letztendlich Produkte der Gesellschaft sind und die Art unseres Lebens, was wir jetzt haben. Und er ist zum Beispiel ganz anders damit umgegangen. Er hat genau das Gegenteil empfunden. Aber ich finde gerade, das ist letztendlich, ich glaube, wir sind uns einig, das interessiert mich jetzt vielleicht auch mal, vielleicht sind wir uns auch nicht einig, dass jetzt die Tat aus der Emotion heraus nachvollziehbar ist von Frau Bachmeier, oder? Also, dass sie es einfach gemacht hat, das ist jetzt nicht abstrakt für uns. Wir können den Gedankengang, dass sie das getan hat, nachvollziehen, oder?
Ja, es ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, die bleibt, ist halt die, gibt es Fälle oder ist es in einem Rechtsstaat, ja, schwierig zu formulieren, also gibt es Personen oder gibt es Fälle, wo Personen das Recht auf eine faire Verhandlung verwirkt haben, wo man sagen kann, okay, der Rechtsstaat ist hier in dem Fall am Ende mit seinem Latein und diese Person hat jedes Recht auf eine faire Verhandlung, auf einen Prozess, auf eine Urteilssprechung verwirkt und soll somit direkt der Strafe zugeführt werden, die ihm der Rechtsstaat wohl nicht angedeihen lassen kann. Das ist für mich die zentrale Frage, die es gibt, weil das ist ja auch Kern der
Diskussion. Stellt sich die Frage wirklich?
Die Frage stellt sich zumindest, wenn man sich die Medienschnipsel von damals anhört, weil die meisten Meinungen, die ja kamen, waren ja, ich hätte genauso gehandelt, ich hätte dasselbe getan, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn der Staat nicht in der Lage ist, solchen Menschen das Handwerk zu legen, dann müssen wir eben selber dafür Sorge tragen, dass diese Personen nicht wieder zum Täter werden. Und diese Aussage impliziert ja, es gibt Personen, die haben kein Recht mehr auf eine Gerichtsverhandlung. Wenn jemand ein Kind umbringt, dann hat er jedes Recht verwirkt, in irgendeiner Art und Weise einen fairen Prozess zu erhalten und eine Strafe zugeführt zu werden, die ihm laut unseres Rechtssystems angemessen ist. Und ist das einfach so die zentrale Frage. Und da finde ich ein Zitat ganz gut, das kommt man auch in diesen Medienschnipsel mit: Wenn ich gegen Mord bin, dann muss ich generell gegen Mord sein. Und dann kann ich nicht sagen, Mord auf der Seite ist in Ordnung, aber Mord auf der Seite wiederum nicht. Entweder ich bin generell dagegen, dass Menschen durch die Hand anderer ihr Leben verlieren, oder ich sage, okay, für mich gibt es durchaus Fälle, wo das der Fall ist, aber ich kann nicht einmal so urteilen und einmal so urteilen. Und das finde ich eigentlich eine relativ gute und treffende Aussage.
Absolut, du bist ja letztendlich, wenn du selber zum Täter wirst, bist du ja auch kein besserer Mensch als der Täter. Also ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Zitat, was du da angebracht hast.
Ich stelle mir manchmal diese Frage gar nicht mal im Zusammenhang mit Gerichtsverhandlung, ja oder nein, sondern wenn es um das Thema Todesstrafe geht. Also gibt es Fälle, in denen Todesstrafe gerechtfertigt sein sollte oder sollte sie komplett abgeschafft werden? Und ich stelle mir manchmal die Frage, gibt es denn Fälle, in denen die Todesstrafe tatsächlich eindeutig immer noch richtig wäre? Und die Frage an der Stelle ist dann, naja, es gibt ja verschiedene Arten von Gerichtsverhandlungen. Es gibt diese eine Art, wo überhaupt erstmal festgestellt werden muss, ist der Täter tatsächlich schuldig, der Angeklagte, oder ist er nicht schuldig? Und dann gibt es eben Fälle wie hier, wo schon klar ist, dass er schuldig ist, und viele andere Fälle. Und wenn man jetzt wirklich in größeren Kontexten denkt, wie zum Beispiel Terrorismus oder so, könnte man da in dem Fall nicht sagen, okay, hier wäre wirklich eine Todesstrafe angebracht, also hier sollte man gar nicht mehr an eine Gefängnisstrafe denken. Aber dann ist mal die Frage, weiß man eindeutig, dass der Täter auch wirklich der Täter ist und in welchem Zusammenhang? Und ich denke, das beides hängt eben so ein bisschen zusammen. Also das ist halt die Frage, wie oft weiß man eindeutig, dass ein Täter wirklich ein Täter ist und dass er es in vollem, sag ich mal, im vollen Besitz seiner Geisteskräfte getan hat, was auch immer er getan hat. Wir haben jetzt hier einen Fall, wo es eben sehr schnell geklärt wurde, wo er ziemlich schnell gestanden hat, und in dem Fall könnte man sagen, naja, er verdient natürlich trotzdem in dem Fall jetzt eine Gerichtsstrafe, aber sagen wir jetzt, es wäre wirklich ein größerer terroristischer Akt, wo jemand eine Massen von Menschen ermordet hat und dann gestanden hat, dass er der Täter ist, verdient zum Beispiel so jemand eine Gerichtsverhandlung und so weiter. Also ich finde schon, dass es ein bisschen schwammig ist, aber ich denke auch generell, dass es sollte immer Gerichtsverhandlungen geben und es sollte keine Selbstjustiz geben. Um hier auch mal meine Meinung zu dem Fall dann doch mal etwas deutlicher zu sagen, ich denke, dass das schon falsch war in dem Fall. Ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass sie es getan hat, aber ich denke, wir waren uns ja tendenziell auch eher einig, dass sie es nicht aus dem Affekt getan hat, sondern schon vorher geplant.
Richtig. Ja, aber aus der Emotion heraus. Und das ist halt der Unterschied. Du hast halt, das, was sie gemacht hat, ist letztendlich die emotionale Lösung, während halt die Rechtsprechung dann die rationale Lösung gewesen wäre.
Ja, das stimmt. Aber ich will mich gar nicht in diese Situation versetzen, aber allein mit so einer Waffe in einen Gerichtssaal zu laufen und andere Menschen noch in Gefahr zu bringen, andere Menschen
Das sowieso, ja.
dabei beobachten zu lassen, wie ich letztendlich diese Rache ausführe. Also ich kann es schon nachvollziehen natürlich, aber ich denke nicht, dass es, dass man damit durchkommen sollte. Also ich denke auch nicht, dass sie hätte freigesprochen werden sollen, was ja auch gar nicht zur Debatte stand, aber wäre ich in dieser Zeit gewesen, ich wäre jetzt nicht unbedingt einer ihrer Befürworter gewesen, um es mal so direkt zu sagen.
Das sind aber auch schon so ein bisschen Mafia-Methoden eigentlich, ne? Selbstjustiz, wenn
Ja.
man mal so denkt, hat das doch wahrscheinlich eigentlich der ganze Begriff wahrscheinlich auch seinen Ursprung darin. Ich meine, das ist ja auch sein eigenes Rechtssystem innerhalb der Mafia, wo dann halt eine Tat mit der Gegentat gesühnt wird. Da kommt es ja eigentlich auch her, oder?
Kann gut sein, ja. Und ich denke, vor allem, wir haben, wie gesagt, wir haben hier wieder so einen eindeutigen Fall, aber was ist, wenn jetzt jemand etwas als schlimmeres Verbrechen sieht als jemand anderes? Also wir haben ja doch häufiger mal solche Fälle in den Medien gehabt, wo ja, wo Frauen von Vater und Bruder und Familie ermordet wurden, weil sie etwas getan haben, das von der Familie nicht akzeptiert wurde. Natürlich ist das jetzt was anderes, weil, wie gesagt, wir haben es hier eindeutiger, aber wer sagt, dass jeder alles immer auf die gleiche Art sieht? Ich
Ja,
meine,
das
bei
ist
einem
ja.
Kindermord, wie gesagt, da gibt es diese Debatte eigentlich nicht. Das sieht jeder auf die gleiche Art, aber es gibt halt auch andere Fälle, wo man jetzt sagen würde, okay, jemand war so empört und vielleicht gibt es Menschen, die sind jetzt auf der Seite und sagen, okay, der Täter hat es unbedingt verdient, jetzt in Selbstjustiz ermordet zu werden, aber es gibt dann vielleicht eine ganz andere Gruppe von Menschen, die eben sagen, nee, das ist absolut unverdient in dem Fall. Der hätte höchstens ein Jahr ins Gefängnis gemusst oder so.
Das ist ja das, was du auch mit der Todesstrafe vorhin gesagt hast. Es gibt halt genügend Beispiele und gerade in den Staaten genügend Beispiele, wo sich dann halt nach 10, 20, 30 Jahren herausgestellt hat, oh, der war das gar nicht, der war zu Unrecht im Knast oder der wurde zu Unrecht hier mit der Todesstrafe hingerichtet etc. Und das ist ja letztendlich nichts anderes. Selbstjustiz ist ja in dem Fall, wie es die Bachmeier gemacht hat, ist es ja eine Todesstrafe in dem Sinne, nur halt nicht rechtlich gesprochen. Und das ist halt das. Eine Justiz ist halt unabhängig oder sollte unabhängig sein und bewertet sowas halt nach ganz anderen Maßstäben. Und selbst die kann sich auch dann nach diesen unabhängigen Maßstäben immer noch irren. Also deswegen, also meine persönliche Meinung ist einfach, dass kein Mensch, egal in welchem Zusammenhang, ob aus juristischer Sicht, ob aus emotionaler Sicht, einfach das Recht hat, jemand anderen das Leben zu nehmen. Und das ist egal, ob der einen Terroranschlag gemacht hat, und um es mal ganz drastisch zu sagen, oder ob es letztendlich Hitler ist. Jeder Mensch hat aus meiner Sicht halt das Recht auf eine faire Verurteilung, auf eine Anhörung und auf eine Verhandlung. Das ist egal, was er gemacht hat.
Ja,
Das ist letztendlich
da
eigentlich
stimme
das
ich voll
so.
zu. Ich würde jetzt sagen, es gibt
Ja.
noch dieses eine Szenario, wo jemand vielleicht gar nicht vor Gericht kommt, weil etwas in dem Fall nicht bewiesen werden kann. Also ich als Person weiß vielleicht, dass er oder sie das getan hat, eindeutig, aber keiner will mir glauben oder ich kann, in dem Fall bin ich einfach nicht in der Position, um anzuklagen oder keiner glaubt mir. Das wäre nochmal eine komplett andere Debatte. Ich sage nicht dann auf jeden Fall sofort Selbstjustiz, sondern aber sobald es vor Gericht geht, und das ist eben der Fall, wo ich hier gesagt hätte, er saß schon vor Gericht, er war dabei, verurteilt zu werden.
Ja.
Und ja, genau, in dem Fall würde ich
Weißt
sagen,
du, das
gut.
ist halt das andere Beispiel, Entschuldigung, Dominik, noch einmal kurz. Das andere Beispiel, was wir vorhin ja hatten, Toni, das ist ja was anderes. Da hat man ja schon gewusst, dass die deutsche Justiz nicht handeln wird. Und da hat halt der Vater halt dann den Täter vor das französische Gericht geschleppt. Aber in dem Wissen, in Deutschland wird hier vor Gericht nichts mehr passieren. Und hier hast du halt den Fall gehabt, dass der Täter, wie du schon sagst, vor Gericht stand. Das ist halt auch der
Aber
Unterschied.
selbst in diesem Szenario könnte es immer noch sein, dass der Täter letztendlich nicht der Täter war und dann
Ja,
trotzdem in
na
Frankreich
klar.
verurteilt wurde.
Ja. Ja. Ich denke halt auch, ein wichtiger Punkt, der auch noch zu einem großen Teil dazu geführt hat, dass sich so viele als Unterstützer ausgesprochen haben von der Bachmeier, war halt auch die Möglichkeit, sich in sie reinzuversetzen. Ich meine, als Mutter ist, glaube ich, eine der schlimmsten Ängste, die man haben kann, das eigene Kind zu verlieren. Und dieser Person ist es passiert und alle Mütter des Landes, mal jetzt überspitzt ausgedrückt, haben sich sofort in die Situation versetzen können und haben sofort gewusst, wie würde es mir gehen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich plötzlich erfahren würde, mein Kind kommt nie wieder nach Hause und wurde umgebracht von jemandem, der bereits vorher schon zweimal tätig war und der trotzdem wieder auf freiem Fuß ist. Und ich glaube, das ist einer der größeren Punkte, weshalb viele gesagt haben, ich hätte genauso gehandelt, einfach weil sie sich eins zu eins in die Situation reinversetzen können. Jede Mutter weiß, was es für ein Gefühl ist, wenn das Kind eigentlich um 8 nach Hause kommen soll, aber vielleicht um 8:30 immer noch nicht da ist, nicht angerufen hat und dann werden sofort irgendwelche Ängste wach, man malt sich das Schlimmste aus und diese Ängste bestätigt zu sehen, ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Und das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb Taten, die mit Kindern zu tun haben, immer so emotional behandelt werden und warum auch in dem Fall viele gesagt haben, ich kann verstehen, warum Marianne Bachmeier diesen Menschen umgebracht hat.
Ja, na klar, das ist letztendlich, ist es ein Zweifel an der Gerechtigkeit, weil du, wenn das Kind, das vielleicht sonst im Normalfall noch 70, 80 Jahre gelebt hätte, ist tot und du hast den Täter, der halt schon vorher straffällig geworden ist, der könnte halt, gut, in dem Fall wäre er jetzt wahrscheinlich auch lebenslänglich bestraft worden, aber lebenslänglich ist ja auch nicht lebenslänglich, wie wir nach 10 Episoden jetzt mittlerweile auch schon wissen. Und der kommt dann irgendwann wieder raus und kann ein Leben führen. Und wie wir zum Beispiel am Beispiel von Armin Maivis ja erfahren haben, kann man dann auch einfach ein normales Leben, oder was wir auch letztes Mal hatten mit dem Kreuzworträtselfall, einfach, dass der Täter dann ein normales Leben führen kann, während das andere Leben ausgelöscht ist. Und dass das in der Bevölkerung, die jetzt vielleicht auch nicht, und da will ich jetzt auch kein falsches Urteil fällen, aber die sich vielleicht damit auch nicht so genau auseinandersetzen, ist das ein Zweifel an der Gerechtigkeit. Also würde ich auch dir recht geben, Dominik, aber es ist halt nicht unbedingt dann das, was das Volk sagt, auch das Richtige.
Die Frage ist ja
Nö,
auch, wo geht das dann
definitiv.
weiter, wenn Beistehende vielleicht entscheiden, sich am Richter zu rächen, zum Beispiel, weil er nicht das richtige Urteil
Ja.
gefällt hat und so weiter und so weiter. Das geht ja. Also wer sagt, dass nicht zum Beispiel in Ihrem Fall dann in Ihrer Verurteilung jemand im Gerichtssaal aufgetaucht ist und gesagt hat, nee, ich war hier mit dem Mörder verwandt und du hast jetzt meinen, weiß ich nicht, meinen Neffen, Sohn, was weiß ich, auch immer umgebracht und jetzt räche ich mich an dir umgekehrt. Also ich finde, das ist schon eine ziemlich schwierige Diskussion und ich denke, was sich hier vor allem rauskristallisiert am Problem mit dem Rechtssystem und nicht nur in Deutschland, aber auch hier ist, dass sie, Frau Bachmeier, überhaupt erst ihre Geschichte verkaufen musste, um sich eine faire Gerichtsverhandlung leisten zu können. Also das ist nochmal ein ganz anderes Problem.
Das ist schon wieder ein ganz anderes Problem, ja, das
Ja,
stimmt.
richtig. Ja, es ist, ja, stimmt.
Alles klar. Ich denke, damit haben wir vorerst alles zu diesem Fall gesagt. Aber uns interessiert natürlich auch, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gesagt, ihr habt ja auch für den Marianne Bachmeier-Fall zusammen mit uns abgestimmt. Und natürlich wollen wir jetzt euer Feedback haben, zum Beispiel auf Twitter @truecrimegr. Und wir sehen uns, hören uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich dann mit einer etwas kürzeren Pause dazwischen, aber mal sehen. Jetzt kommen ja erstmal die Feiertage.
Definitiv, ja. Also wirklich, sagt uns wirklich, was ihr darüber denkt. Also zum einen zu dem Fall und zum anderen auch zum Thema Selbstjustiz. Mich interessiert es wirklich.
Macht's auch
Da
anonym,
gibt es
wenn ihr
mit
euch
Sicherheit
jetzt nicht traut.
verschiedene. Ja, dürft ihr gerne anonym machen. Ihr dürft uns gerne persönlich anschreiben oder @truecrimegr, wie ihr möchtet. Aber eure Meinung interessiert uns auf jeden Fall.
Haben wir schon eine E-Mail-Adresse? Wir haben noch keine E-Mail-Adresse.
Hör auf, der Blog kommt bald und nimmt sich eine E-Mail-Adresse dazu.
Alles
Okay,
klar. E-Mail-Adresse pending sozusagen.
Genau. Also müsst ihr uns
Wahnsinn.
leider dann doch nicht anonym schreiben oder halb anonym bei Twitter.
Oder ihr macht euch einfach so einen Eier-Account auf Twitter und postet da, das geht auch.
Genau. Alles klar. Und folgt uns dann natürlich, damit wir mehr Follower von euren Eier-Accounts bekommen. So,
Genau.
das
Und
war's jetzt aber
rezensiert uns
wirklich.
auf iTunes auch gerne.
Genau.
Immer ganz gerne nochmal die eigene Werbung. Okay,
Unbedingt.
jetzt ist aber gut.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Bis dann.
Auf Wiederhören.
Ciao.
Ciao.